das ist eine neue Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Wir als Institut, wir stehen dafür ein, dass man Denken und Glauben miteinander verbinden kann. Das bedeutet, dass man sein Gehirn nicht ausschalten muss, um an Gott zu glauben. Und genau das wollen wir in diesem Podcast zeigen. Deswegen beantworten wir diese Folge wieder verschiedene kritische Anfragen an den christlichen Glauben. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Bei der ersten Frage geht es um die Auferstehung Jesu. Also Christen glauben ja, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und sie beziehen sich dafür immer wieder auf eine Bibelstelle, in der es heißt, dass Hunderte ihn lebendig gesehen haben, nachdem er am Kreuz hingerichtet wurde. Jetzt kann man die Frage stellen, naja, waren das denn nicht vielleicht einfach nur Massenhalluzinationen? Mal hören, was mein Kollege Chris dazu sagt.
Jesus soll nach seiner Kreuzigung wieder lebendig gesehen worden sein. Skeptiker der Auferstehung werfen dazu ein, dass es sich hier um Massenhalluzinationen gehandelt haben muss. Ich glaube, das ist kein berechtigter Einwand. Jesus ist zahlreichen, unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Situationen erschienen. Das wissen wir vor allem aus den Primärquellen des Neuen Testaments. Einmal heißt es da, er sei mehr als 500 Personen auf einmal erschienen. Viele dieser Augenzeugen sind zudem namentlich genannt. Der Psychiater Pablo Martinez hat sich mit dieser Frage beschäftigt und kann ein sehr kurzes Urteil fällen. Die Erscheinungen, die von Jesus geschildert werden, können ihm zufolge keine Halluzinationen sein. Halluzinationen betreffen Einzelpersonen. Sie sind kein Massenphänomen. Aber sind die Berichte glaubwürdig? Einer der Texte, von denen ich eben gesprochen habe, ist der erste Korintherbrief des Apostels Paulus. Er erwähnt hier Augenzeugen. Geschrieben wurde der Brief etwa 54 nach Christus, gut 20 Jahre nach den Ereignissen. In einer Zeit also, als viele der Augenzeugen noch gelebt haben. Im Grunde sagt Paulus hier, liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, hier ist die Liste der Augenzeugen, geht und fragt sie selbst. Auch die Tatsache, dass Jesus wiederholt in verschiedenen Situationen erschienen ist, spricht stark gegen eine Halluzination. Es wird zudem berichtet, dass Menschen ihn anfassen durften und er mit Menschen gegessen hat. Und gerade seinen Jüngern ist er mehrfach erschienen. Offenbar mussten sie stückweise zu einer tiefen Gewissheit kommen. Sie waren eben nicht naiv oder leichtgläubig. Auferstehung war selbst für sie erst einmal unglaublich. Der erwähnte Apostel Paulus ist außerdem selbst ein weiteres spannendes Indiz, das gegen Halluzinationen als Begründung für diese Erscheinungen spricht. Paulus war kein Jünger. Er war sogar anfangs ein Feind der Christen. Wir können also annehmen, dass er keine mentale Veranlagung hatte, sich einen auferstandenen Jesus herbeizuwünschen. Dennoch wissen wir, dass eben dieser Paulus vom Christenverfolger zum überzeugten Christen wurde. Diesen krassen Wandel begründet er selbst mit einer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Das ist für mich persönlich vielleicht das stärkste Argument, den Erscheinungen Glauben zu schenken. Nicht nur Paulus, sondern auch alle Jünger wurden nach der Auferstehung für ihre Überzeugung verfolgt. Fast alle erlitten den Märtyrertod. Diese Gruppe von einfachen Männern muss etwas sehr Konkretes erlebt haben, um danach keine Angst vor dem Tod mehr zu haben. Eine Halluzination reicht mir da als Erklärung nicht. Eine Begegnung mit jemandem, der definitiv tot war, klingt mir da schon plausibler.
Sehr, sehr spannend, dieses ganze Thema rund um die Auferstehung. Und auch in der nächsten Frage geht es genau darum. Ich habe schon öfter die Frage gestellt bekommen, ob das denn nicht einfach ein anderer vielleicht war, der da am Kreuz hing. Und das würde dann auch erklären, warum Jesus danach noch lebendig gesehen wurde. Auch dazu hat Chris was zu sagen.
Ist Jesus am Kreuz gestorben oder war er nur scheintot? Oder, und auch diese Idee kommt immer wieder auf, wurde er vor seiner Hinrichtung ausgetauscht? Sowohl die historische Quellenlage als auch moderne medizinische Überlegungen sprechen eine eindeutige Sprache. Jesus ist am Kreuz gestorben. Die Frage nach dem Tod am Kreuz ist von großer Bedeutung. Als Christen glauben wir an leibliche Auferstehung, an den vollständigen Sieg über den Tod. Dafür ist der Tod am Kreuz eine notwendige Bedingung. Und so verwundert es nicht, dass diese Tatsache immer wieder angezweifelt wird. Aber gibt es dafür eine Grundlage? Manchmal hört man von der Idee, Jesus sei vor der Hinrichtung ausgetauscht worden. wahlweise sogar durch einen Gott höchstpersönlich, der vielleicht das Gesicht eines bedauernswerten Stellvertreters in das von Jesus verwandelte. Abgesehen davon, dass wir dafür keine frühen Quellen vorfinden, müsste ich mir die Frage stellen, wie ich einem solchen Gott bei anderen Fragen trauen könnte, wenn er Menschen an diesem Punkt hinters Licht führt. Gleichzeitig zeigt mir die Tatsache, dass es eine solche Legendenbildung gibt, dass Menschen und eben besonders auch Kritiker des Christentums die Frage rund um Jesu Tod am Kreuz als sehr bedeutend ansehen. Andernfalls könnte man sich mit dem Sterben eines fremden Religionsstifters doch eigentlich anfreunden und müsste diese Tatsache nicht in Zweifel ziehen. Aber gerade weil der Tod Jesu am Kreuz für Christen theologisch so bedeutsam ist, verwundert es nicht, dass dies geschieht. Noch ein wenig mehr zur historischen Quellenlage. Sowohl biblische als auch außerbiblische Schriften legen uns dazu vor. Das Neue Testament, darunter alle vier Evangelien, sprechen von Jesu Tod am Kreuz unter den Römern. Diese Schriften haben allesamt nur wenige Jahrzehnte nach den Ereignissen weite Verbreitung gefunden. Diese frühen Berichte überliefern uns im Detail, dass Jesus noch am Kreuz eine tödliche Speerwunde im Bauchraum zugefügt wurde und zudem, dass die Freunde Jesu ihn nach seiner Auferstehung auch an seinen Kreuzigungsnarben wiedererkannten. Die Schilderung dieser Narben deckt sich mit dem, was wir historisch über die Kreuzigung wissen. Natürlich waren diese Autoren voreingenommen, sie waren Christen. Spannender ist daher auch der Blick auf außerbiblische Quellen. Und hier finden wir die Überzeugung, dass Jesus unter Pontius Pilatus durch Kreuzigung hingerichtet wurde, unter anderem beim jüdischen Historiker Josephus und beim Römer Tacitus. Zudem kommt, die Tatsache, dass Jesus am Kreuz starb, wurde in keiner frühen Quelle dieser Zeit bestritten. Es handelt sich um eine eher moderne Kritik. Eine Kritik, der man auch durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse begegnen kann. Eine medizinische Studie von 1986 kommt zu dem Schluss, die moderne medizinische Interpretation der historischen Indizien zeigt, dass Jesus tot war, als er vom Kreuz genommen wurde. Bezieht man diese ganz unterschiedlichen Blickwinkel und Aspekte ein, kann man selbst mit sehr kritischen Akademikern wie John Crossan schlussfolgern, dass er gekreuzigt wurde, ist so sicher, wie etwas historisch sicher überhaupt sein kann. Und dann schließt sich die noch viel bedeutendere Frage an. Ist Jesus danach von den Toten auferstanden?
Ein weiteres sehr komplexes und viel diskutiertes Thema ist die sogenannte Dreieinigkeit. Also die Behauptung, dass Gott irgendwie drei in einem ist, ist nicht so ganz easy zu begreifen. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das mit in diese Folge auf. Und darum geht es in der nächsten Frage.
Steht die Idee der Trinität, der Dreieinigkeit, nicht für einen gewaltigen logischen Widerspruch? Auf der einen Seite glauben Christen an den einen Gott, sie sind keine Polytheisten. Auf der anderen Seite wird gesagt, wir glauben an Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Wie geht das zusammen? Mir hat dabei immer geholfen, an Liebe zu denken. Nicht nur die allermeisten Menschen würden sagen, Liebe ist das Wichtigste im Leben. Die Bibel sagt sogar, Liebe ist das tiefste Geheimnis des ganzen Universums. Gott ist Liebe, heißt es da wortwörtlich. Soll heißen, das Wesen Gottes ist Liebe. Liebe, das heißt Gemeinschaft, ein gegenseitiges Miteinander. Ich kann mich zwar in beschränktem Maße selbst lieben, aber die Liebe wird umso echter und tiefer, je mehr ich mich selbst zurücknehme und ganz die andere Person sehe. Wenn ich ganz und gar für den anderen einstehe, und sein oder ihr Bestes suche, ohne den kleinsten egoistischen Hintergedanken. Das Wort Dreieinigkeit taucht zwar nie in der Bibel auf, das war ein späterer Versuch, dieses Phänomen in Worte zu fassen. Aber es steht für die Verkörperung dieser perfekten Liebe, von der wir in der Bibel lesen. Da ist von Jesus die Rede, der so in der Liebe zum Vater gehalten ist, dass er selbst sein eigenes Leben hergibt, um Menschen für den Vater zu gewinnen, vollkommen selbstlos. Im Neuen Testament ist uns ein sehr intimes Gebet von Jesus überliefert, wo er den Vater bittet, Menschen in diese Liebe aufzunehmen. Jesus spricht davon, dass ihn der Vater geliebt hat, schon vor Grundlegung der Welt. Und da kommt der Gedanke der Dreieinigkeit ins Spiel. Wenn der ewige Gott Liebe ist, dann war die Liebe auch immer schon da. Gott hat die Welt nicht erschaffen, weil er so einsam war und jemanden zum Lieben nötig hatte. Nein, Gott ist vollkommen, ohne jeden Mangel. Vater, Sohn und Heiliger Geist verkörpern selbst diese ewige Liebe. Das ist tiefste Einheit in der Vielfalt. Das sind drei Personen vereint in einem Wesen. Natürlich kann ich als Mensch, der ich auf eine Person beschränkt bin, dieses Geheimnis nicht komplett verstehen. Auf der anderen Seite, was wäre das auch für ein Gott, den ich komplett begreifen könnte? Das größte Wunder dabei ist aber, dass Gott wiederum nicht komplett rätselhaft bleibt. Er wird Mensch in Jesus und macht sich so für uns erfahrbar. Durch ihn lädt uns die Dreieinigkeit ein, diese ewige Liebe kennenzulernen.
Wer sich schon mal mit der Bibel beschäftigt hat, dem ist möglicherweise aufgefallen, dass es schnell so scheinen kann, als wenn Gott im Alten Testament ein anderer war als im Neuen Testament. Also im Alten Testament liest man noch einiges über Zorn und auch Gericht. Im Neuen Testament geht es dann viel um Gnade und Vergebung und so weiter. Da kann man sich natürlich fragen, wie passt das zusammen? Und Chris hat diese Frage für euch beantwortet.
Wie passt ein Gott der Liebe, wie Jesus ihn uns vorstellt, zum sogenannten Alten Testament, wo wir von Gottes Zorn oder Kriegen lesen? Haben wir es am Ende mit zwei verschiedenen Gottesbildern zu tun? Ich kann es verstehen. Auf den ersten Blick, wenn man die Bibel an verschiedenen Stellen aufschlägt, kann man vielleicht den Eindruck gewinnen, da passt doch was nicht zusammen. Meiner Meinung nach lohnt sich aber ein etwas genauerer Blick. Dann stelle ich fest, durch die ganze Bibel hinweg entwickelt sich eine einzige zusammenhängende große Geschichte, die bei Jesus ihren Höhepunkt findet. Die Bibel als Ganzes erzählt, dass Gott über die Menschheitsgeschichte hinweg auf unterschiedliche Art zu den Menschen gesprochen hat. Er selbst hat sich nicht verändert, aber er hat sich auf verschiedene Art erfahrbar gemacht. Durch Botschafter, durch politische Ereignisse oder durch ganz konkretes Reden. Aber immer im Leben von einzelnen Menschen. Und auf eine Art, wie die es in ihrem jeweiligen Kontext verstehen konnten. Daher gibt es, allein schon wegen der zeitlichen oder kulturellen Distanz, logischerweise vieles, was uns heute erst einmal sehr fremd vorkommt. Und dazu kommt, vieles von dem, was an erschreckenden Dingen in der Bibel berichtet wird, ist erstmal ein realistischer, ehrlicher Blick auf die Welt, so wie sie ist. Die Bibel beschönigt nichts. Und so lesen wir da auch von vielen dunklen Kapiteln, die aber nicht Gottes Charakter widerspiegeln, sondern eher den der Menschen. Da gilt es dann im Einzelnen genau zu hinterfragen, wie und warum Gott so oder so gehandelt hat. Und ohne den Blick nach vorne in das Neue Testament, in die Biografie von Jesus, bliebe da vieles für mich auch nach wie vor undurchsichtig. Aber die Geschichte Gottes mit der Welt geht eben weiter. Er hat sich am Ende sehr deutlich und konkret erfahrbar gemacht, nämlich in der historischen Person Jesus von Nazareth. Gott wurde Mensch. Ich und der Vater sind eins, sagt der einmal. Wenn ich also wissen will, wie Gott ist, schaue ich mir Jesus an, der übrigens das Alte Testament sehr ernst nimmt und sich selbst mit diesem Gottesbild identifiziert, der auch davon gesprochen hat, dass Gott zornig ist über die Ungerechtigkeit dieser Welt, gerade weil er die Liebe ist. Jesus macht auch Folgendes deutlich. Die ganzen, auch teils spannungsvollen oder erstmal unverständlichen Linien aus dem Alten Testament führen schließlich zu ihm und ergeben von ihm aus betrachtet Sinn. Daher mein Ratschlag, fang mit dem Neuen Testament an, Jesus kennenzulernen und geh dann mit diesem Blick in das Alte.
Ja, und tatsächlich sind wir jetzt schon am Ende der letzten Folge für diese Staffel. Dankeschön, dass ihr die ganze Staffel wieder mit dabei wart. Und ihr habt es schon gehört, wir werden auch eine weitere Staffel aufzeichnen. Und dafür brauchen wir unbedingt eure Hilfe. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung, dass ihr uns eure Fragen sendet. Schickt uns eine E-Mail an kopfknistern@pontesinstitut.org und stellt uns eure Fragen, damit wir diese dann in der vierten Staffel des Kopfknistern-Podcasts einbauen können und beantworten können. Wir freuen uns sehr drauf. Dankeschön, dass ihr diese Staffel dabei wart. Wir freuen uns, euch bald wieder hier mit dabei zu haben. Bis bald.